Bereits das zweite Mal in einer kurzen Zeit darf ich hier sein. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Daniel Vassen ist ja jetzt bei uns, auch an einem schönen Ort im Thurgau, auf dem Berg, in der evangelischen Gemeinde Kehlhof. Wir heißen halt so, weil wir eine EMK waren bis vor 12 Jahren. Dann sind wir ausgetreten, haben alle Gebäude zurückgekauft und drei, vier Jahre später haben wir uns dann der FEG Schweiz angeschlossen. Ja. Und da haben wir beim Austritt, haben wir uns an das evangelisch-methodistische Kirche, haben wir nur einen Buchstaben gewechselt, evangelische Gemeinde Kehlhof. Und damit die ganze Umgegend nicht so verwirrt ist, haben wir diesen Namen nun behalten. Also FEG kann man ja sich nennen, wie man will. Und wir heißen deshalb evangelische Gemeinde Kehlhof, habe ich gedacht, sage ich noch ein bisschen, wenn er dann Daniel sagt, wo bist du gewesen, dann sagt er nicht in der FEG, ja. Aber wir sind eine FEG, aber von der Alter her 1874 gegründet. Ein bisschen eine alte Tante, ja. Aber sehr vital, er kann euch dann das erzählen. Ja. Sehr vital. Die ist immer wieder vom Neuen geboren worden, ja, diese Tante. Ja. Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wie bekommt man Hilfe von Gott? Das ist die Frage, immer wieder im Leben. Man betet, trinkt, kämpft und manchmal erscheint es so, immer wieder, ja, da muss ich ja was tun. Und vielleicht kennt ihr den Sisyphus, habt ihr von dem schon mal gehört, oder im Schweizerdeutschen Sisyphusarbeit. Und wir sehen jetzt was zum Sisyphus oder Sisyphos, korrekt. Ja, in dieser Sage wird der Sisyphos dazu verurteilt, einen Stein auf den Berg, vom Zeus auf den Berg zu schieben, so einen großen Felsbrocken. Und diese Aufgabe, die erreicht er jeweils beinahe, und wenn er oben ist, dann überrollt ihn dieser Stein, er kommt wieder zurück. Und dann beginnt die Krampferei immer wieder von Neuem. Und manchmal erscheint mir das so, dass im Glauben nicht unterschieden wird zwischen Kampf, den gibt es, den geistlichen Kampf, diese Herausforderungen, und den Krampf. Diese Steine hochrollen. Und dann verwechselt man diesen Krampf, diese Sisyphos-Arbeit mit geistlichen Kampf. Und das ist eine Verwechslung oder dann ein Irrtum. Und ich weiß ja das so beim Sport, ich habe relativ lange Zeit Fußball gespielt, je älter ich wurde, desto anfälliger für Wadenkrämpfe. Und wenn du dann sprinten willst und doch noch im Spiel bist und denkst, das schaffst du noch und die Wade ist schon ganz hart und dann machst du nochmal einen Sprint und irgendwann geht's dann gar nicht mehr und dann kriegst du einen richtigen Krampferscheinung, Muskelfaserriss und so, und das geht gar nicht. Und wenn du im Glauben so unterwegs bist, dann bist du vielleicht auch verletzt und schiebst und kämpfst und es geht nicht mehr recht. Mit einem Krampf kannst du nicht kämpfen. Da bist du, ja, wie sagt man, reduziert, lädiert. Es ist ja auch so, jeder Mensch, der will ein glückliches Leben. Also jeder normale Mensch, im Normalfall so durchschnittlich. Er will, dass sein Leben gelingt. Je nach Lebensphase ist anderes bedeutsam. In meinem Leben gab es mal eine Lebensphase, da war der wichtigste Teil das Wochenende. Der Ausgang, genießen, Freiheit und dann während der Woche erholen und dann kommt wieder das Wochenende. Ja? Ja. Für andere kommt das Wichtigste im Leben, mal Ausbildung, Beruf, Karriere, dann kommt diese, wer ist der oder die Richtige? Das ist auch so eine spannende Zeit, man kämpft, sucht, ringt. sehnt sich nach diesem Glück. Und es geht ja dann immer so weiter, man wird älter und dann irgendwann sagt man, ja, meine Kinder sind schon groß, Enkelkinder wären auch was Schönes. Ja, nur da merkt man ja, bei Enkelkindern, da kann man nicht viel dafür tun. Die werden einem geschenkt. Die sind ein Geschenk. Und so ist jede Lebensphase geprägt von Zielen, von Herausforderungen. Und Christen, manchmal hat man so diese Überzeugung, wenn du zum Beispiel willst, dass deine Kinder zum Glauben kommen, mit Jesus Christus unterwegs sind, dann erziehe sie nach christlichen Grundsätzen. Bring sie in die Gemeinde, erzähle ihnen von Jesus, bete am Bett, erzähle ihnen christliche Geschichte, sende sie in Lager und so weiter. Und dann wird es klappen. Da muss es doch klappen. Beten tun wir dann auch noch. Ja, dann klappt es doch. Irgendwie. Oder wenn du willst, dass deine Ehe funktioniert, dann lebe nach biblischen Maßstäben. Ja, heirate, Segen Gottes in der Kirche, gesegnete Ehe, dann vergibst du einander immer wieder und die Nähe und Liebe wird immer automatisch zunehmen. Christliche Ehen kennen keine Entfremdung voneinander. Ich ironisiere ein wenig, habt ihr das bemerkt, einfach, dass klargestellt ist. Und wenn du dir gute Freunde wünschst, dann sei ein angenehmer Mensch, der in sich ruht, der vergeben kann, der freundlich ist, der liebevoll ist, und dann wirst du viele Freunde haben. Wir glauben immer wieder, so ist der Mensch vermutlich gestrickt, an das Gesetz der Linearität. Also A führt zu B. So eine klare Linie. Und wenn ich A herausfinde, diesen Schlüssel, dann kommt dieses Produkt raus, B. Nur die Herausforderung ist, wenn man so denkt, dass erstmal nicht die ganze Wahrheit ist und dass es zu dieser Sisyphos-Arbeit wird. Immer wieder. Und es wird sich immer wieder wiederholen. Und das wird das Leben prägen und man bekommt auf so einen Irrweg, der heißt dann zu leisten und zu kontrollieren. Die Bibel, Bestseller aller Zeiten, die wird von manchen Leuten so betrachtet als Bedienungsanleitung für das Leben, habe ich auch schon gehört. Das ist nicht, da hat man ja nicht ganz Unrecht, aber man hat auch nicht ganz Recht. Die Bibel ist nicht eine Bedienungsanleitung für das Leben. Natürlich kann man sagen, es finden sich darin Verse, die das unterstützen. Zum Beispiel im 5. Mose, Kapitel 29, Vers 8. Da heißt es klar, so bewahrt denn die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Erfolg habt in allem, was ihr tut. Also, mach das, was drin steht, dann wirst du Erfolg haben. Und dann gibt es im 5. Buch Mose auch diese Beschreibungen von Segen und Fluch. Da wird alles beschrieben, was du tun musst, damit es dir gut geht. Und dazu kommt, Menschen schlagen dann in einer Lebenskrise manchmal die Bibel auf, manche schlagen irgendwo auf und lesen dann und hoffen zu erfahren, wie sie diese Krise meistern sollen. Nun ist das nicht ganz richtig, nicht zu 100%. Das Neue Testament beschreibt dieses Denken als den alten Weg. Im Hebräerbrief, der sich sehr stark mit der jüdischen Kultur auseinandersetzt und mit dem jüdischen Bund, darin wird dann geschrieben, Hebräer 7, 18, in Bezug auf dieses Denken, denn aufgehoben wird zwar das vorher gehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Mit dem Gebot sind alle diese A-Dinge, diese Gebote, diese Dinge aus 5. Mose, all dieses Verhalten, diese Ursache-Wirkung beschrieben. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Hoffnung für alle, ich habe das mal verglichen, übersetzt das so, das alte Gesetz, die alte Ordnung ist damit ungültig geworden. Sie war wirkungslos und brachte keinen Nutzen. Das alte Gesetz ist ungültig, wird hier beschrieben. Im griechischen Grundtext steht hier ein juristischer Begriff. Eine Ungültigkeitserklärung. Da hat Gott einen Strich gezogen. Es ist abgelaufen, nicht mehr gültig. Weshalb? Aus dem einfachen Grund, weil es erfolglos, kraftlos war. Es hat nicht funktioniert. Zum Beispiel heißt es, eben im 5. Mose 29, 8, so bewahrt die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Erfolg habt in allem, was ihr tut. Es gilt alles peinlich genau zu befolgen, dann hat man Erfolg. Und wer schon mal in Israel wäre, am Schabbat, der wird bemerken, streng religiöse Hotels und so weiter, da ist am Schabbat, wenn du in den Fahrstuhl gehst, es hat nur einen Fahrstuhl und du hast 30 Stockwerke, dann hast du Pech. Am Schabbat. Dem folgendes. Sie dürfen ja dann nicht arbeiten. Freitagabend bis Samstagabend. Und weil man ja nicht arbeiten darf und ein Liftknopf drücken Arbeit ist, funktioniert es so. Dann stehst du beim Fahrstuhl und der hält auf jedem Stockwerk die Sabbatsteuerung. Schabbatsteuerung. Dann steigst du ein und du musst in den 30. Stock. Steigst im Erdgeschoss ein. Türe zu. Erster Stock. Türe auf. Dann mit der Türe zu, zweiter Stock und so weiter. Den ganzen Schabbat lang, weil du nichts arbeiten darfst. Verrückt. Das alte Gesetz funktioniert nicht. Das Gesetz hat nämlich einen schwachen Punkt. Einen. Und das ist der Mensch. Ja, das ist der Mensch, ja. Ja, jetzt, der Sabbat ist da noch nicht ausgebrochen, ja. Ja, einen schwachen Punkt. Und am 14. Mai feierte ja das Volk Israel oder Israel wieder seinen 70. Geburtstag seit der Staatsgründung. Und damals, vor 70 Jahren, da haben ja David Ben-Gurion und seine 36 Mitstreiter Israels Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Und man kann sagen, Israel hat im Gegensatz zu den umliegenden Ländern allen Grund zum Feiern. Das Land, in dem sich die Überlebenden nach dem Zweiten Weltkrieg versammelt haben, hat alle Vernichtungsversuche überstanden, bis heute. Man muss auch mal nachlesen, es geht ja nicht nur um diesen ganzen Konflikt rund um das Land, es geht ja auch um Iran, der erklärte Feind von Israel ist. Wer diese Dinge liest, der wird das bemerken, was sich da... Aber Israel selber hat sich prächtig entwickelt. Aber, und da ist das Aber, leider versuchen die Juden immer noch mit dem alten Weg Gott gnädig zu stimmen. Und das schmerzt. Und dies wird ja so bleiben, bis sie Jesus Christus als ihren Messias erkennen werden. Sie erkennen nicht, was in Hebräer 7,18 steht. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Das wird aufgehoben, ungültig erklärt. Und als Christ steht man manchmal in der Gefahr, dieses Leistungsdenken, das uns hier begegnet im Alten Testament, das ja auch beschrieben wird, das uns zeigt, ich genüge nicht, dass man das übernimmt in den Glauben. Und wenn du meinst, du bist für alles verantwortlich in deinem Leben. Da musst du viel von dir selber fordern. Du stehst ständig unter Druck. Es heißt dann, befolge die Prinzipien, suche den Schlüssel, schluche die Nadel im Heuhaufen und dann wird es gelingen. Wenn du geistlicher werden willst, näher zu Jesus, dann bete, lese die Bibel und dann wirst du verändert werden. Ganz sicher. Ich kenne Christen, die haben das Leben lang die Bibel gelesen, gebetet, die glauben an Jesus und die können nicht vergeben und die erzählen mir, was 20 Jahre vorher in der Gemeinde passiert ist und wie schlimm das war. Bis heute nicht vergeben. Ja, kennt ihr hier nicht, hä? Ja. Es gibt eben nicht eine Linearität. Und wenn das Gesetz nicht funktioniert, diese Sisyphos-Arbeit, also dieser Stein, wenn du den rumträgst, wenn es dann eben nicht gelingt, der kommt nie, du kommst nie auf diesen Berggipfel, du trägst den immer mit und du kommst nicht hoch, dann gibt es ja zwei Varianten, die man dann hat als Christ. Entweder, das ist noch die charmantere Lösung, sind die anderen schuld. Die anderen. Aber ich merke dann viel öfter, sagt man, ich bin schuld. Ich hätte doch sollen. Da habe ich versagt. Wenn ich das gewusst hätte. Und so rackerst du dich ab und verzweifelst. Und das ist so hart, das ist der alte Weg. Das ist genau dieses Leistungsdenken, das beim Volk Israel, das wir beobachten können bis heute, das nicht funktioniert. Dieses Mustervolk, auserwählte Volk, das hat nicht funktioniert. Das wird uns so drastisch vor Augen geführt. Und wenn du es in deinem Leben versuchst, als Christ, und das übernimmst, und manchmal falle ich ja auch hinein, du kriegst den Stein nicht hoch und wirst verletzt. Und verwirrt. Das alte Gesetz ist ungültig geworden, steht in der Bibel. Und weißt du, wenn du Wünsche hast in deinem Leben, wie habe ich auch, die berechtigt sind von der Bibel her, keine Frage, die auch Gottes Willen entsprechen. Da weißt du, Kinder sollen zum Glauben, es sind ja immer diese Themen, Kinder, die zum Glauben kommen sollen, sonst Krankheiten, all die Fragen. Und wenn du darum kämpfst, ich habe eines bemerkt, Gott ist nicht verpflichtet, deine Wünsche zu erfüllen, dich zu segnen, nur weil du alles richtig machst. Das ist er nicht. Es wäre ein falsches Gottesbild. Und das wäre die erste Prägung. Da sind wir so am Kämpfen. Und die zweite, die Folge dieses Irrwegs ist dann Konfusion, Verwirrung. Da wird man zerstreut, so unklar. Konfus lässt man ja durcheinander so richtig. Ein Autor beschreibt es mal so, wir beginnen unser Leben als Christ, indem wir darauf vertrauen, dass Jesus für unsere Sünde bezahlt hat. Danach leben wir als Christ so, dass Gott uns segnen kann. Eben wieder in diesem A-B-Modus drin. Nur einmal aufgelöst am Kreuz und nachher wieder der Rückfall ins alte Denken. Ich habe Menschen erlebt, die haben treu mit Jesus gelebt und sind plötzlich in eine schwere Depression gefallen. Und jetzt war das nicht eine Erschöpfungsdepression, wie ein Burnout, wo man sagen kann, der hat sich jetzt überarbeitet und so weiter, sondern wirklich einfach eine Depression, einfach da. Und dann erlebe ich immer wieder, wie dann nette Mitchristen kommen und sagen, du, da ist was in deiner Gottesbeziehung falsch. Und die tauchen dann immer auf. A, B. Ein Christ wird nicht depressiv. Lies mal die Psalmen, Psalm 62. Lies mal da durch, was da beschrieben wird. Das ist Höchstgrad. Oder wir bei uns beten auch für die Kranken in jedem Gottesdienst. Aber es gibt Menschen, wir haben erlebt, wie Menschen gesund geworden sind. Ich habe zweimal in meinem Leben wirklich spektakuläre Heilungen erlebt. Zweimal, wir haben viel mehr gebetet, aber zweimal ganz fest, dass wir auch als Älteste gebetet haben bei jemandem. Ganz kann man sagen, spektakulär und bewiesen. Aber ich kenne auch Leute, die haben gebetet für Kranke, die haben erlebt, wie Leute geheilt wurden. Das ist nicht so häufig. Und die wurden selber an Krebs krank und da haben Hunderte oder vielleicht 1000 Leute in der Schweiz gebetet für die Person. Und sie ist an Krebs gestorben. Und dann sind auch wieder einige aufgestanden und haben gesagt, ja, da war etwas falsch herum an dieser Person. Stimmt nicht. Das Gesetz der Linearität funktioniert nicht. Es bereitet nur Schmerzen und Leid. Und solange es nicht losgelassen wird, führt es in die Verzweiflung. Und dann heißt es dann im Gespräch, und das gehört vermutlich dazu, loslassen kann ich es selbst nur durch schmerzvolle Erfahrungen, habe ich bemerkt. Vorher macht man das so gern. Aber dann kommen die Fragen, Gott, wo bist du? Gott, hast du mich vergessen? Was muss ich noch tun? Oder strafst du mich? Hebräer 7, 18 und 19. Das alte Gesetz, die alte Ordnung ist damit ungültig geworden. Sie war wirkungslos und brachte keinen Nutzen. Das Gesetz, so wie es uns von Mose übergeben wurde, konnte uns nicht ans Ziel bringen und mit Gott versöhnen. Doch jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir wirklich zu Gott kommen dürfen. Das Alte hilft nicht weiter. Ich habe bemerkt, aus eigener Kraft reicht es nicht zu Gott und auch aus eigener Kraft auch nicht im Leben. Und das Gesetz der Linearität zeigen mir die Gebote sehr klar. Zum Beispiel 5. Mose 6, Vers 5, wer es immer noch nicht glaubt. Ist ja ganz einfach, aus dem höheren Israel heraus. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich frage mich immer wieder, wie mache ich das? Ich bekomme ja nicht unbedingt das Feedback, wann es funktioniert. Also das geht nicht immer. Das ist sehr herausfordernd, dieser Vers. Das Netz ist zu eng. Da werde ich immer wieder gefangen bei diesem Vers. Ohne Vergebung geht's nicht. Keine Chance. Oder Römer 6, Vers 23a. Wenn man da mal beginnt zu lesen, Vers 23a, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wenn ich nicht Ziel erreiche, werde ich bestraft. Sogar mit dem ewigen Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Vers geht noch weiter. Aber manchmal liest du den nicht, weil du dann gar nicht weiterliest. Aber das wäre der Lohn. Gesetz der Linearität. Und hier wird es auch durchbrochen. Vers 23, lest den ganzen Vers. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Durchbrochen, das bekommst du. Du bekommst nicht den Lohn, du bekommst das Geschenk, die Gnadengabe. Das ist ein Unterschied. Hier ist es wieder durchbrochen. Und wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann weißt du, du hast dieses ewige Leben bekommen. Nicht, weil du so gut bist, sondern weil Jesus Christus gut genug ist. Deshalb. Und wenn du dies bemerkt hast, dann hast du ihn ja in dein Leben eingeladen. Hast dich taufen lassen, nehme ich mal an, das gehört ja dazu in der Bibel ganz nah. Und wenn du da heute das erste Mal hörst, dann mach das gleich nachher ab mit Fassens oder den Leitern. Dann lass dich taufen als Bekenntnis, gehört dazu. Gott wird irgendwann in diesem Prozess auch den Heiligen Geist in dein Leben schenken. Das wirst du bemerken, dieses Siegel, du wirst die Bibel verstehen, du wirst beten können, du wirst dein Bedürfnis nach Nähe zu Gott bekommen. Verschiedene Punkte werden da, Dinge werden geschehen in deinem Leben. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du ausgebrochen aus dem Gesetz der Linearität. An diesem Punkt, weil du bekommst nicht das, was du verdient hast. Du bekommst das ewige Leben. Und ich bekomme nicht das, was ich verdient habe. Ich bekomme das ewige Leben, weil ich an Jesus Christus glaube. Und das habe ich nicht verdient. Das habe ich geschenkt bekommen. Dieser Autor, Larry Quepp, beschreibt noch weiter zwei Geschichten aus seiner Gemeinde. Ist ja der USA-Kontext, da merkt man, die denken ein wenig anders über Geld als wir Schweizer. Ja. Er schreibt, ein Ältester aus der Gemeinde, die wir besuchten, als unsere Söhne im Kindergartenalter waren, erzählte uns freudenstrahlend von seinem Sohn. Er ist gerade befördert worden. Sein Gehalt hat sich fast verdoppelt. Gott ist so treu. Ich weiß noch, wie mein Sohn Gott seine Arbeit übergeben hat. Und seht, wie Gott dieses Vertrauen belohnt. Erste Geschichte. Zweite Geschichte. Eine Missionarin konnte die Tränen nicht zurückhalten. Als sie mir erzählte, ihre 16-jährige Tochter sei von einem Einheimischen aus dem Nachbardorf schwanger. Ich hätte mir mehr Zeit für sie nehmen müssen. Ich war so beschäftigt mit Übersetzungsarbeiten für die Mission. Ich dachte, ich würde das Richtige machen. Das ist das Gesetz der Linearität. Das tut so weh. Spielt keine Rolle, ob wir das fromm beschreiben, dieses Gesetz der Linearität, wie auch immer, aber es führt in Sackgasse und es führt zu folgendem langfristig, irgendwann im Leben, zu abgelöschten Christen. Und wer darin lebt, wird enttäuscht, konfus und der Glaube stirbt, so wie unsere alte Spritzkanne von meiner Großmutter noch, wenn du da so richtig Wasser drüber schüttest. Und wenn ich solchen Christen begegne, Gespräche habe, dann merke ich jeweils, ja, da kommt recht viel Wasser auch auf meinen Glauben. Da weiß ich manchmal fast nicht, was ich sagen soll. Und wenn du da an diesem Punkt bist, vielleicht selbst abgelöscht, weißt du, dass dieses Abgelöschtsein ist Folge vom Irrweg. Das ist hart. Das wäre der zweite. Der Sisyphos führt zum Abgelöschtsein irgendwann. Was prägt dein Leben? Ich habe es verglichen, drittens Krampf oder Friede. Der Weg des Glaubens ist keine gerade Linie des Erfolgs. Das ist er nicht. Unser Ziel ist die Nähe Gottes, mit ihm zusammen zu sein, mit auf seine Gnade zu rechnen, auf Vergebung, Befreiung. Es gibt so zwei Schwierigkeiten auf diesem Weg. Einmal verlangt Gott, dass ich ein Stück weit mein Leben in seine Hand gebe und einfach vertraue. In schwierigen Situationen, als ich da diesen Stein hochgerackelt habe oder die Spritzkanne mich voll übergossen hat und ich selber auch am Gießen war, muss ich manchmal nur noch sagen, Gott, Vater im Himmel, ich vertraue dir. Vertraue dir. Ich verstehe es nicht. Ich begreife es nicht. Ich weiß, du hast einen guten Plan. Und du wirst es richtig machen. und du handelst gut, auch wenn ich jetzt nichts verstehe. Überhaupt nichts. Manchmal immer wieder. Und wenn du vielleicht das auch mal kennst, mal so 6 Monate, nie richtig schlafen, immer wieder aufwachen, weil es so schwer ist, so unverständlich. Dann kennst du dieses Gefühl. Und einfach sagen, Gott, ich vertraue dir, ich gehe lieber mit dir durch diese Sache, als ohne dich. Ohne. So habe ich wenigstens einen Ort zum Klagen. Und so, regelmäßiges Gebet ist keine Garantie, dass du nicht wieder krank wirst oder dass du deine Arbeit behältst oder dass alles funktioniert. Ich weiß ja nicht, es gibt ja einmal im Jahr ein großes christliches Fest, ein ganz großes in der Schweiz, und da werden viele Geschenke gemacht an Weihnachten. Und als Kind war es bei mir so, manchmal oder fast immer war mir das Geschenk wichtiger als der Schenker. Das ist so, oder? Geschenk, wow! Aber der, der das Geschenk hat, danke, ja, und dann hoppla. Ja. Geschenk wichtiger als der Schenker. Und so kann es auch bei Gott geschehen, dass uns oder mir die Geschenke wichtiger werden als Gott selber. Und dann bin ich in diesem Alten drin. Es erfordert Reife, die Gegenwart von jemandem mehr zu lieben als seine Geschenke. So auch bei Gott. Ihn mehr zu lieben als die Geschenke. Ich lese aus Hebräer, und zwar den 2. Vers, den 1. überspringen wir, das neues Leben. Die frühere Bedingung für das Priestertum wurde dadurch aufgehoben, weil sie schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz machte nichts vollkommen. Nun ist eine bessere Hoffnung an seine Stelle getreten und zeigt einen Weg, auf dem wir zu Gott kommen können. Jetzt kann man sagen, ja, hat Gott seinen Plan geändert? Altes Testament so beschrieben. Nein, Gott ändert nicht seinen Plan. Aber die Mittel zur Ausführung dessen, die hat er geändert. Ein anderes Mittel. Er hat gewusst, der Mensch schafft es nicht, muss der Volk Israel das vor Augen führen bis heute, um zu zeigen, der Mensch schafft es nicht ohne Christus. Selbst der Lösung eine Sisyphos-Arbeit. Natürlich muss ich auch sagen, hat unser Handeln Einfluss. Von 100 Ehepaaren, die ihre Kinder liebevoll, mit viel Nähe, genügend Grenzen und so weiter erziehen, werden diese Kinder vermutlich die meisten besser herauskommen, sag das mal so, als von 100, die ihre Kinder vernachlässigen und so weiter. Unser Handeln hat Einfluss, aber eben nicht zu 100%. Das sehe ich nicht so. Weißt du, es gibt Menschen, die haben es schlechter gemacht als du und es ist besser herausgekommen. Das ist eine Tatsache. Und es gibt Menschen, die haben es besser gemacht als du und es ist schlechter als bei dir herausgekommen. Das ist eine Realität. Bis heute. Wir haben nicht alles im Griff. Ich vertraue auf einen gnädigen Gott. Und manchmal bei uns haben wir diese Predigtreihe, das ist die erste in dieser Predigtreihe, haben wir einen großen Schminktisch aufgestellt. Und wenn du in die Gemeinde kommst, dann hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst dich schön schminken und dann kommen und erzählen, wie es dir geht. Und Gesetz der Linearität, wie geht es einem Christ? Gut. Ja, klar. Super. Immer gut. Klar. Nur das Problem ist, wenn du musst nicht allen erzählen, das geht gar nicht. Auch hier nicht. Du hast vielleicht einen Kreis, da bist du offener, das reicht, man muss nicht alles vor allen ausbreiten. Aber wenn du nur immer so schön geschminkt kommst, überall wo du bist, dann läufst du eigentlich mit einer Clown-Nase herum. Es ist nicht die Realität. Wie ein Clown. So. Das wäre das negative Bild vom Schminkspiegel. Es gibt aber auch ein positives. Wir haben zu Hause so einen Schminkspiegel, also meine Frau da so, alles rumherum da so, ja. Hab den noch nie benutzt, ja. Aber da siehst du alles ganz genau. Weißt du, und Gott, der himmlische Vater, sieht dich ganz genau, ungeschminkt, so wie du bist. Und weißt du, was er sagt? Ich lieb dich, du bist, so wie du bist. Genauso, ungeschminkt, mit all deinen Mäkeln, mit all dem, was du denkst, genügt nicht. Und er sagt, du, Christus genügt. Er genügt. Und er will deine Nähe, er will Beziehung zu dir und nicht diesen Stress. Nochmal zur Bibel. Wenn du deine Bibel liest, die Bibel ist nur Mittel zum Zweck. Nur ein wichtiger Mittel. Aber die Bibel ist Mittel zum Zweck, um Jesus Christus zu begegnen, um ihn zu sehen. Lieder sind nur Mittel zum Zweck, Jesus Christus zu begegnen. Gebet ist Mittel zum Zweck, Gott zu begegnen. Gottesdienst ist Mittel zum Zweck, um Gott zu begegnen. Das sind nur wichtige Mittel. Aber es ist nicht das Ziel. Und wenn du Gott begegnest, dann hilft das. Lasst uns deshalb, heißt es im Hebräer 4,16, zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Und das ist meine Hoffnung. Wenn wir sie brauchen, irgendwie vertraue ich einfach diesem Wort. Obwohl das gewaltige Spannungen auslöst. Und heute Morgen, wenn wir jetzt dann ein Lied singen, gemeinsam gehen, weißt du, wenn du diesen Stein trägst, lass ihn los. Es geht nicht. Lass ihn los. Tu es auf die Seite und die Spritzkanne auch abgelöscht. Bitte Jesus einfach, dass er dein Feuer wieder neu entfacht. Und freu dich drüber. Ungeschminkt. Ungeschminkt vor Jesus, der dich gern hat. Und das ist wirklich wunderbar. Und so wollen wir jetzt gemeinsam ein Lied dann singen, dir gebührt die Ehre, und in Lobpreisstil hineingehen. Dir gebührt die Ehre, über ihn staunen, und ich möchte jetzt noch beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Leben prägst, dass du hilfst denjenigen unter uns, die diesen Stein hochschieben, die belastet sind, bedrückt. Dass du dort hilfst, wo der Glaube, diese Flamme von einem Wasserfall erlöscht wurde, von Gegebenheiten, die verwirren. Ich bitte dich einfach, dass man dir neu begegnet, dich erlebt. Und danke, dass du versprichst, dass du erhörst und eingreifst, dass du einen Überblick hast, da wo ich nicht mehr weitersehe. Und dass ich mit dir in Beziehung treten kann. Danke, dass du lebst, handelst und dass es um dich geht. Amen.